Beim Start der zweiten Liga brennt die Luft in Köln. 50.000 gegen den HSV. Zwei große Traditionsvereine kämpfen da schon um den Aufstieg.
Da wie Selke.
Da wie Selke. Robert Glatzel.
Ja, das ist nicht von Pappe, die zwei da vorne.
Hör mal, wir reden natürlich in dieser Ausgabe auch, muss man sagen, über Harry Kane. Was hat das erneute Nicht-Erreichen eines Titels oder der Nicht-Gewinn, was hat das für Konsequenzen möglicherweise für den großen FC Bayern? Und ich lache mich jetzt schon kaputt. Oder Hansi Flick, der lacht sich jetzt auch schon kaputt. Barcelona, was der da für Spieler jetzt zurückbekommt, da müssen wir drüber reden, Tobi.
Ja, er vor allem den besten Co-Trainer aller Zeiten. Sprechen wir gleich rüber. Und ansonsten, 10 Jahre nach Toni Kroos hat Real wieder einen ganz okayen Spieler unter Vertrag genommen. Da war richtig was los im Bernabeu. Mbappé ist da. So, was macht das mit Real? Was bedeutet das jetzt auch für die kommende Saison?
Lola Matthäus, das ist eine Riesensauerei, dass in diesem Podcast nicht mehr über die Europameisterschaft gesprochen wird, weil Lola Matthäus, dem brennt diese EM immer noch unter den Nägeln. Ein Lola Matthäus will nochmal 2, 3 Sätze loswerden tun über dieses Ausscheiden der deutschen Mannschaft, über den deutschen Fußball, über Spanien, über Gugurella, über die Engländer, über überhaupt den ganzen Rotz. Lass uns anfangen, du. Ich bin stinksauer darüber, dass Lola Matthäus schon wieder nicht zu Wort kommen, du.
Genießt diese Folge, bevor wir dann Mitte August zurück aus den Sommerferien sind.
Also, genießt es. Los geht's.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Matze, kannst du mal kurze Fanfare, irgendwie so eine Siegerfanfare, irgendwas? Kannst du mal kurz drücken? Ich möchte dir hiermit im Namen der gesamten Community von Echte Champions XXL möchte ich dir den goldenen Ohrwurm verleihen.
Danke.
Du machst mich fertig seit einer Woche. Ja. Manchmal sind es die Schnapsideen, die Sangria-Ideen, möchte ich in dem Fall eher sagen.
Ja, in der Tat ist das so. Also ich habe mich, irgendwann habe ich die Idee, die hatte ich eigentlich schon an dem Sonntag direkt danach. Und dann habe ich erst wieder verworfen, habe ich gedacht, ach komm, da machst du jetzt irgendwas Lustiges draus, das ist doch irgendwie eine gute Idee. Und dann habe ich das ja hochgeladen, also diesen Kukureya-Song, so. Und dann ging der ja, also viral, muss man sagen, wirklich durch die Decke. Interessanterweise überall positiv, also YouTube, TikTok, Instagram, bis auf Facebook. Da geht's immer noch ordentlich zur Sache. Also da wird sich immer noch verbal gestritten, also nicht verbal, sondern mit Kommentaren gestritten. Und der eine sagt, ich schäme mich. Und der dritte sagt, jetzt ist doch mal gut. Und dann sagt irgendein Spanier, ihr könnt nicht verlieren und so. Und das finde ich schon, Kalli, hast du das überhaupt mitbekommen?
Ja, ich war ja schön im Schiff. Wir haben ja viel Diskussion. Wir hatten jeden Platz besetzt. Selbst die Treppen waren besetzt. Hat doch dann eine gute Besatzung. Christoph Daum, der so ein bisschen zwar noch mit seiner Krankheit kämpfen musste, so ein bisschen Nachwehen hatte, auch von Behandlungen. Aber da insgesamt bei jedem Auftritt super klasse, souverän aufgetreten.
Aber Kalli, das meinte ich jetzt gar nicht. Also erstmal schön natürlich. Das klingt nach einem tollen Ausflug. Ich meinte, ob du das mitbekommen hast, dass ich so ein Liedchen gemacht habe, oder hast du das?
Ja, habe ich mitgekriegt, ja klar.
Achso, hast du mitbekommen. So, ich wusste nicht. Naja, und da nur um das abzuschließen, da haben dann sich doch viele, muss man sagen, gestritten. Und das Lustige ist, dass die sich am meisten schämen, sich in der Wortwahl eigentlich, also die am lautesten rufen, wie peinlich, sich in der Wortwahl oft am meisten vergreifen. Da habe ich auch so gedacht, so, Und dann habe ich, Tobi, du hast es ja gehört und sogar auch geteilt bei Instagram. Vielen lieben Dank. Und dann habe ich halt irgendwie dann mich mal gestern hingesetzt, habe mal geschrieben, also dass erstmal ich das nur gemacht habe, weil ja der Kukureya A, ist Europameister geworden. B, also als ich es eingesungen habe, war das noch nicht klar, aber ich habe mir schon gedacht, dass die gewinnen. Das war meine Tendenz. Und B, ist das ja einer der Gewinner dieser Euro. Das muss man ja klar sagen.
Ja, nein, total, total.
Der Marktwert hat sich wahrscheinlich verdoppelt, verdreifacht. Das wird sich in seinem Gehalt deutlich widerspiegeln. Also es ist ein Gewinner. Und ich finde, mit einem Gewinner, also wie Bayern halt, ich finde, da ist auch eher mal erlaubt, dass man einen Witz macht, als wenn einer schon am Boden liegt. Ne? Ich kann mich erinnern.
Ja, Kukurea, er spielt ja mittlerweile bei Chelsea eh schon, ne, ja. Von Brighton, da glaube ich vom Jahr oder hingewechselt, ja, ja. 40 Millionen oder so. Also der ist da durchaus schon Name, aber ist natürlich jetzt hier im deutschen Markt wahnsinnig entdeckt worden. Und da hast du genau den richtigen Zeitpunkt dann gewählt und mal wieder dieses Typische, wofür ich dich ja wirklich, also da werde ich ja dann echt zum Fan auch, machen. Ne? Wie viele reden dann immer, oh, jetzt müsste man mal ein Lied machen. Ne, ihr geht an den Start. Wahrscheinlich hast du mit Timo dann direkt da irgendwie, also mit deinem Bruder, ne, ja. Der, ich weiß es ehrlich gesagt jetzt gar nicht, ne, aber da genau. Fliegen dann schnell ein paar WhatsApp oder
Timo
man ruft sich an.
Timo, so. Der war auch mit involviert.
Der Tim, genau. Dann trefft ihr euch nächsten Morgen so und dann habt ihr mittlerweile ein eigenes Studio da oben in der Dachkammer, wollte ich sagen, ne, ja. Im Dachboden. Und dann macht ihr das an Eigenproduktion. Und wir haben nicht drüber gesprochen, die Perücke, die haben wir schon einige Male bei DJ Hacke im Einsatz gesehen. Könnte das sein?
Nee, die ist ja grauer. Die ist ja grauer. Die ist, ah, okay. Aber ich habe dann wirklich in meiner Kiste, ich habe wirklich drin gekramt und gesucht, gedacht, die könnte so ein bisschen, da bin ich noch losgefahren und habe mir einen Haarreifen gekauft. Ist auch lustig, wenn ich dann in so ein Modegeschäft komme, Entschuldigung, haben Sie Haarreifen? dann bin ich mit der jungen Frau dann zu so einem Ständer, da haben wir dann da die Haarreifen durchgesucht. Für Sie oder? Ich sag, jein. So. Und dann habe ich ihr die Perücke gezeigt, die hatte ich im Auto. Ah, okay, ja, warten Sie, da würde ich doch den empfehlen hier. Der ist auch so leicht meliert, der schimmert dann noch so ein bisschen. Ich sag, der ist super.
Also gut, ey.
So, also ich habe dabei ja, wir haben dabei ja auch immer mega Spaß und lachen uns dann auch immer kaputt. Und dann ist es aber ja auch immer so, das weißt du ja oder wisst ihr ja beide, dass wenn ich jemanden parodiere, ich den eigentlich nie wirklich vorführe. So, das habe ich hier aber auch nicht getan. Also ich habe ja weder ist irgendwas Verwerfliches noch was Beleidigendes noch irgendwas drin. Das ist einfach nur Comedy.
Das ist doch Comedy. Das ja, ist doch so. Das passieren Dinge und dann macht man daraus, ne, das weil da gab es ja sehr viele Kommentare dann auch zu den ganzen Pfiffen und all sowas. Darf man den auspfiffen? Ich habe da ja auch eine klare Haltung und so, ne, wie auch immer. Nichtsdestotrotz, Comedy muss Spaß machen und sucht sich dann aus so einem sportlichen Turnier, was längst ja auch eine Entertainment-Veranstaltung ist, sucht es sich natürlich die Aspekte raus, die dann Leute unterhalten und da hast du einfach ein goldenes Näschen. So, also das
wir erinnern uns an die Hand Gottes von Maradona. Kalli, du weißt doch damals noch, ne? 86 in Mexiko. Weißt du noch, ne?
Ja, ja. Also ich muss halt etwas sagen, ich finde es ja auch gut, dass die Leute kontrovers diskutieren, dann ist das ja ein Sud. Ich fand das absolut in Ordnung, was du gemacht hast. Und du willst ja auch, dass ich dir anders sagen würde, auch eher öffnen, da sind wir ja offen für. Das ist unser Stil, das ist unser Format oder unsere Form. Ich fand es absolut gut. Mich hat aber auch nicht gestört, ob sich da 100 oder 200 drüber aufgeregt hat. Wer interessiert
nein,
das, ne?
Nein.
Also ich muss das wirklich sagen, ich fand es einfach gut, war pfiffig. Schluss aus Nikolaus.
Ja, ich finde sogar, also jetzt nochmal zu diesen, also klar, die Pfiffe brauchen wir nicht drüber reden, ist natürlich unsportlich. So, wobei man sagen muss, ich glaube, es waren auch englische Fans dabei, die gepfiffen haben und andere Fans. Also das ist ja auch immer, dann lass man immer nur glauben, nee, das sind jetzt nur die. Das ist ja, da wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher. Ich war aber nicht im Stadion, ich kann es nicht sagen. Am Ende ist aber Fußball ja immer Emotion.
Das passiert
ich.
Halt auch. Drama. Nochmal, da ist dann einer, geht eine Woche durch die Schlagzeilen und steht jetzt irgendwo für das Aus der Deutschen. Ne, ob dann Absicht, wie auch immer. Er ist nun leider das Gesicht geworden mit diesem, auch mit seinem Gesichtsausdruck. Dann die Aussagen, die in der Pressekonferenz rausgefischt wurden. Da wurden 3-4 Tage noch Geschichten rausgemacht. So, der steht jetzt dafür. Und da ist jetzt die enttäuschte deutsche Volkesseele, die, ja, so, und dann gibt's einfach im Fußballstadion auch Leute, die pfeifen. Ich find's scheiße, aber gibt es, ist so. Und das kann sich auch jeder damit inhaltlich auseinandersetzen.
Ich finde, man muss ja dieses Pfeifen ist ja nochmal eine andere Nummer. So, da gibt's ja keine zwei Meinungen, dass das kann man vielleicht einmal, zweimal machen, aber das ganze Spiel, das nervt ja dann auch, ne? Das sehe ich ja genauso, das ist ja Blödsinn. Meine Güte, er kann ja nichts dafür, da war ja Schiri, der nicht gepfiffen hat. Seine Aussage auf der Pressekonferenz, ja, das hätte man charmanter machen können. Stell dir vor, nach dem 7-1 gegen Brasilien, ja, also im Land des Ausrichters hätte Thomas Müller sich hingesetzt und hätte gelächelt, hätte gesagt, ja, haben sie halt scheiße gespielt. Weiß ich, ob die uns dann unterstützt hätten, das muss man ja auch sagen. Also da hätte dann auch der Spieler sich ein bisschen schlauer verkaufen können. Das war aus seiner Sicht jetzt auch nicht gut gemacht. So, aber ist ja auch egal. Ich finde halt, dieses ja Mimimi, was ja manche immer schon einen Tag nach dem Ausscheiden haben, gerade so auch deutsche Fußballfans, es ist doch Leidenschaft. Und das Wort Leidenschaft beinhaltet das Wort Leiden. Und ich finde halt auch, dass man sogar mal 3-4 Tage leiden nicht sollte, aber zumindest darf. Und das ist ja auch in Ordnung. Und wenn man gar keine Leidenschaft hat, wenn man alles immer so einfach so, ja, dann sind wir jetzt halt ausgeschieden. Ich finde, dann ist man ja nie mit dem Herzen richtig dabei. Und wenn einer halt einfach mal 3-4 Tage braucht oder 5 und sagt, ich ärgere mich aber immer noch, ich bin immer noch geknickt, so, dann ist das auch ein Anzeichen dafür, dass dieser Mensch sich mit einer Sache identifiziert und dass er da irgendwie auch wirklich mit dem Herzen mitschwingt. So, ich finde das gar nicht so schlimm und ich finde dieses Mimimi, das ist so ein bisschen, dann denke ich so, der das schreibt, hat der überhaupt, geht der mit nichts mit? Ist dem alles egal? Das wäre ja traurig. Also der tut mir ja fast schon leid.
Ja, Matze, wobei das ehrt dich ja, dass du dich damit auseinandersetzt, aber wie Kalli das gerade sagt, ne, das ist wirklich auch der Prozentzahl derer, die dann halt sich darüber freuen, dass sie mit ihrem Getipse da hinter irgendeinem Laptop, was auch immer, wo sie sitzen in ihrer Wohnung, dann Emotionen auf der anderen Seite erzeugen und Wut erzeugen und sowas und irgendwie schaffen, so eine Form von Shitstürmchen zu entfachen. Das ist dann für sie das Allergrößte und damit haben sie dann was erreicht. So. Ich glaube, dem darfst du gar nicht so ein großes Augenmerk schenken. Jeder große Erfolg oder alles, was erfolgreich ist, hat auch, das ist nun mal dieses Prinzip des Polarisierens, hat auch eine Seite, was ganz viele dann doof finden. Aus welchem Grund auch immer, ne? Weil jetzt hat der damit Erfolg, jetzt hat der da, warum war der es jetzt gemacht, warum wir es nicht gemacht? Fakt drauf, ne?
Das sehe ich ja genauso, sonst wäre das Ding ja nicht so geteilt worden. Also das hat ja immer was Positives.
Ich will's mal so sagen. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Ich kenne natürlich Matze, auch seinen Bruder Timo, der für uns, das muss man auch sagen, Gold wert ist, weil der alles im Hintergrund strickt. Und ich kenne dann auch den Matze sing Emotionen, die hören einfach dazu. Und da sind wir auch manchmal kontra. So, wenn wir jetzt zum Beispiel unser Ausscheiden mit dem umstrittenen Elfmeter, ja oder nein, dann hatte ich den Eindruck, dass Matze und Timo jetzt beladen mit Raketen und irgendwelche Waffen langsam auf die VAR-Büros marschieren und dann in die Luft schießen wollen. Nein, ich sag's doch nur mal, für mich sicherlich zwei Klassen zu hoch angegriffen, weil ich einfach gesagt habe, umgekehrt, Mensch, ich fand es gut, das vom Präsidenten bis zum Sportdirektor Rudi Völler bis zum Trainer Julian Nagelsmann gesagt, wir werden das nicht thematisieren, wir werden das nicht als Entschuldigung suchen, obwohl man es schon diskutieren konnte, das haben die Bilder ja hergegeben, das haben die allgemeinen Diskussionen noch hergegeben. Sagen wir mal, da weiß ich natürlich jetzt gut, Tobi, ne, der hält sich noch sachlich, vernünftig. Ich bin auch ein bisschen emotionaler, aber ich bin da auch immer ein bisschen, der die Schiedsrichter in Schutz nimmt und dann gut. Ja, Matze mit seinem Bruder Timo, der hat ja eine Granate voll um die Jörtel geknallt und sagen, wo sitzen die VAR? Die schießen in die Luft. Hör noch mal rein. Ne? Aber ich kann damit leben. Verstehst du? Das ist doch gut, dass wir nicht alle gleicher Meinung sind. Ne? Und
das ist gut. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, Kalli. Ne? Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Satz. Es ist auch gut, dass wir nicht alle der gleichen Meinung sind. Und das ist, glaube ich, auch was man nach vorne stellen muss, ganz grundsätzlich in diesen ganzen Diskussionen und Debatten, die geführt werden. Matze, auch das, was wir, ne? Wir hauen uns auch mal die Köpfe ein, inhaltlich wirklich. Ne? Aber wir machen es. So, und das finde ich ganz wichtig.
Und ich würde
vielleicht
zum Abschluss das nochmal sagen, siehst du, Matze, auch wenn ich mit dir vieles Lieder gesungen habe, du mir so viel Spaß in meinem Leben schon bereitet hast mit den künstlerischen Auftritten, hätte ich dir trotzdem gesagt, wenn ich das weit über das Ziel hinaus geschossen hätte, hätte ich gesagt, das ist ein Deutsch, jetzt wieder für eine Scheiße, das sage ich nicht, ich fand das absolut okay. Und wenn sich der ein oder andere darüber aufregt, ist es okay, wir können ja nicht alle, und wir sind ja auch nicht alle gleich, ne? Hip, hip, hurra, Victoria, weiterspielen, lass den Ball laufen.
Hip, hip, hurra, Victoria.
Ich wollte ja auch nur sagen, zu dieser VAR-Geschichte, da weißt du ja, das ist ja, da rede ich ja in guter Historie. Ich bin doch, das ist ja unser Haupt, also ich
ja,
sag mal,
ja,
das
du
ist
hast ja die Unterwäsche sagen, Leute, an
hast
davon,
du den Kalli
ja.
Schon mal, sprich den Kalli doch nochmal drauf an, dann ist mal wieder bei euch Rabatz in der Bude. So, und natürlich fand ich auch dieses mit dem Handspiel gegen Dänemark, wo der Chip im Ball, eine leichte Berührung, da denke ich auch so, ja sag mal, wo ist jemand denn hier? Wie sollte, also ich halte das ja grundsätzlich für diskussionswürdig. Ich finde es aber auch, wenn ich das mal sagen darf, in Ordnung, wenn zum Beispiel jetzt mal einer vom deutschen Fußball, und da weiß man ja auch nicht, ob das nicht stattgefunden hat, hinter den Kulissen, da mal hingeht und auch für seine Spieler und für seine Mannschaft einsteht und mal sagt, hör mal Freunde, das könnt ihr aber nicht machen. Und da müssen wir mal drüber reden. Das finde ich auch in Ordnung. Das muss auch sein. Das muss auch sein. Also wieso, also man, wie gesagt, da, wenn man immer alles hinnimmt, ja, oh, mi.
Überhaupt ja. Nicht, ja. Ja,
also, ja, also, aber ich sehe es ja wie ihr.
Ich sag dir, wir könnten ja mittlerweile einen eigenen Podcast machen, der hätte großen Erfolg nächstes Jahr. Irgendwie die ganze Fahrheit, so haben wir die eine Folge ja auch schon genannt, mit VAR oder Fahr zur Hölle, VAR. Das würde auf jeden Fall sehr gut funktionieren, weil das Thema bleibt akut, auch wenn man natürlich im Sinne der Gerechtigkeit sagt, und es nervt natürlich auch, ne, dass es immer wieder noch dann plötzlich 3-4 Minuten dauert, bis dann plötzlich wird, auf der anderen Seite wird mehrfach gejubelt und wir haben noch mehr Emotionen im Spiel, weil du schon einmal drehen alle durch, Tor, dann doch nicht, dann flucht man 2 Minuten später wieder. Also im Grunde bietet uns der Fußball fürs relativ ähnliche Geld doch nur zusätzliche Emotionen.
Ja, wenn du so siehst, ja, also als Spanien das 2-1 gemacht hat, da hat ja Cucurella auf, wer war das? Diesem Oblajovic Ball, wie heißt er nochmal? Oh, ich kann es mir nicht merken, den Namen. Da waren sie auch schon wieder, ja, das ist doch Abseits, wo ich gedacht habe, also jetzt, wenn das jetzt auch noch als Abseits gegeben wird, kannst du leider zumachen. Also, weißt du, das meine ich halt, irgendwo muss es trotzdem, eine gewisse Spontanität finde ich schon gut, wenn es beibehalten wird. Sollen wir mal, Tobi, über...
Ich war ja am Wochenende in Barcelona an dem Sonntag auch, als das Spiel war. Und da habe ich das Spiel mit spanischem Kommentar in einer Kneipe geguckt, in einem Tapasladen. Und der Cucurella, der ist da auch irgendeine Form von, hat der so einen besonderen Status und so ein Star, so ein Kultspieler, sage ich mal. Auch wenn der Kommentator, ne, als dann Cucurella dann den Pokal bekommen hat am Ende und hochgestemmt hat, dann war es bei denen so Cucurella. Und immer so dieses Cucurella haben sie ganz häufig, ziehen sie das lang. Es gibt auch einen Song bei Spotify, lustigerweise, weil ich da deinen Cucurella-Song gesucht habe.
Ja, den gibt's, glaube ich, in England auch. Singen sie das da bei Chelsea oder irgendwas, habe ich gesehen. Gibt's sowas, genau, da gibt's schon irgendwas mit Cucurella Nutella oder so, habe ich gehört.
Ja, genau, ja, also dieses Cucurella, ja. Das ist so bei denen so der Song. Kalli, weißt du, das wollte ich dich noch eben kurz fragen. Kalli, das Original von Matzes Cucurella-Song, ne? Das hast du wahrscheinlich schon vor 20, 30 Jahren auf irgendwelchen Tanzflächen in Spanien gesungen. La Cucaracha, kennst du das?
Cucaracha, da kann ich so ja noch tanzen drauf. Zwar als Tanzbär. Und ich sage, wir sollten das auch mit der ganzen Schiedsrichter-Geschichte. Wir sind, das Spiel ist um Vielfaches schneller geworden, dynamischer geworden. Das Ganze mit bloßen Augen nicht mehr alles feststellen. Ich bin ein bisschen für mehr Fairness da drin. Guck mal, wie lange wir über unser Wembley-Tor, was uns ja benachteiligt hat damals. Ich habe einen Vortrag von Rudi Michel, Ball vor, hinten, zack. Das habe ich dann gemessen an der damaligen Zeit, wo das ja noch nicht so medial alles aufgearbeitet wurde, habe ich das ja auch 100.000 Mal gesehen. Und ich sage, oh, guck, der Russe, der Linie und der Dienst, der Schiedsrichter, das kann ich ja noch alles. Aber so ist der Fußball, so wird es auch bleiben. Ich sage nur, es ist durch den VAR für die Schmerz, auch wenn er nicht mit einverstanden ist, wesentlich fairer geworden, wenn du in Paderborn sitzt, wir machen das noch, wie vor 50 Jahren, da ist es mir Hilfe, da ist es doch in Ordnung. Verstehst du, ich will dich ja da nicht von abbringen. Ja. Ne?
Du weißt, wir könnten jetzt schon wieder von vorne beginnen, ich habe da eine andere Meinung zu, das weißt du ja, aber nee, das machen wir jetzt nicht.
Ich habe nur das Schlusswort. Ich habe das Schlusswort gesagt. Jetzt segne ich dich und befreie dich von aller Schuld und jetzt gehen wir ins nächste.
Am Ende beschimpft dich Kalli noch als Cucaracha. Wisst ihr, was das heißt?
Ja, die Kakerlake ist das.
Genau, die Kakerlake. Gibt's eigentlich schon eine deutsche Originalversion davon? Wäre auch nochmal schön. Wenn du mit Olaf den Flipper vielleicht nächstes Jahr im Sommer nochmal die Kakerlake. Die Kakerlake. Mit so einem schönen Kostüm, also den Merch sehe ich schon.
No, habe ich schon einen guten. Ich könnte kacken, wenn ich sehe diesen Kakerlaken. Den ganz übernehmen, wenn Matze noch zusätzlich.
Aber jetzt kannst du übernehmen. Also schreib direkt auf, ne? Der Scheiß-Song für nächstes Jahr.
Wir müssen einmal noch über Harry Kane sprechen, weil da sind wir dann auch schon direkt beim FC Bayern. Da mache ich mir jetzt mittlerweile große Sorgen. Aber ich habe eine Frage noch an dich. Wie kann es einem Tobias Holtkamp passieren, wenn er in Barcelona ist. Spanien steht im Endspiel. Ich war beim Endspiel von Griechenland übrigens. 2004 war ich auf der Insel Naxos in Griechenland und habe mich natürlich unter die Griechen gemischt und es gab immer Uso auf Otto. Wie kann es dir passieren, dass du im Foyer von einem Hotel guckst, Tobi, und nicht mit 80 Millionen anderen in Barcelona bei Las Ramblas oder wo da
ja, tatsächlich nahe von der Las Ramblas, was auch nur 10 Minuten von unserem Hotel entfernt war, da wäre auch das große Public Viewing, Patrick Ewing gewesen. Ich bin kein Fan von Public Viewing in so groß. Ich möchte das Spiel sehen, verstehst du? Und ich möchte wirklich mich in das Spiel denken. Und daher sind diese Riesenveranstaltungen sind nichts für mich. Entweder Stadion oder in Ruhe gucken. Ich hatte ja einen Mittelweg gewählt. Mats, habe ich dir auch gesagt. Ich habe die erste Halbzeit in der Tapas-Bar geguckt. Da ist dann leider, weil dann der Bruder von der Chefin aus dem Laden, der hatte sich um das Fernsehen gekümmert. Eigentlich haben die da keinen Fernseher. Jetzt hatte der seinen Fernseher mitgebracht, aufgebaut, hatten sie vorne ein großes Schild hingestellt vor dem Laden, hier heute Abend hier Finale gucken und so. So, dann haben sie das Schild immer wieder reingenommen, weil während der ersten Halbzeit permanent diese blöde Verbindung zusammengebrochen ist, weil der Kollege über seinen Hotspot das Internet dem Fernseher gegeben hat. Natürlich wahnsinnig geworden und habe dann parallel hier bei mir in der ARD-App also Tom Bartels und so geguckt. Dann saßen da 12 Spanier und haben bei mir auf dem Handy quasi das deutsche Fernsehen geguckt. Was auch noch eine Minute, obwohl es über WLAN auf mein Handy ging, eine Minute vor dem spanischen Bild über den Bruder und seinen blöden Hotspot ging. So, dass ich dann zur Halbzeit gesagt habe, tut mir total leid, aber ich zahle jetzt, wir gehen.
Und so. Die Spanier, hast du die mitgenommen, die 8 oder 10?
Ja, wir haben tatsächlich 2, die mit uns am Tisch saßen, haben gesagt, pass auf, komm mit uns, bei uns im Hotel, ich wollte ungern im Hotel gucken, war aber sehr schön, war die Lounge, oberstes Stockwerk, schöner Blick über Barcelona, 2 Fernseher hingestellt, Dachterrasse, also alles gut. Kalli, nicht zu vergleichen mit dem, was du mir in Dubai geboten hast beim WM-Finale. Das noch mal sei nochmal angemerkt. Aber es war schon.
Ja, da denkst du ans Essen, an den dicken Sessel. Da war ja auch noch unser Stürmer Werner, der immer dabei war. Den haben wir ja noch damit. Den haben wir noch mitgucken lassen und noch was mitschnuppern lassen am Essen.
Haben wir auch noch, genau. Ja, absolut.
Nein, man muss natürlich auch, was gerade auch der Matze sagte, wenn man heute über Public Viewing spricht, ist es immer die Bedingung, denn das ist die Ableitung eigentlich von früher, das hieß virtuelles Event. So fing das an in Asien mit vielen, vielen Zuschauern, damals Japan, Korea, ich habe das ja hier schon mal erzählt, und wurde nachher vom Professor Madea, einer der anerkanntesten deutschen, ja, Fußball- oder Fanwissenschaftler, ja, das kann man auch sagen, der ja auch jedes Jahr für die DFL auch praktisch den besten Club vom Service für Stadion alles auswertet, der hat dann daraus den Begriff Public Uni gemacht. Das war ursprünglich virtuelles Event. Das ist eigentlich jetzt selber eine große Leinwand und dann gehst eben dieses Event mit Essen, mit Trinken oder mit anderen Showelementen, das rundet das dann ganz ab. Aber der Grundbegriff kommt von, ja, praktisch von virtuellen Events.
So ist es, ja. Wobei, Matze, ich bin natürlich voll bei dir. Ne? Und ich glaube aber auch, als du auf Naxos warst und 2004 die Geburtsstunde von Otto Rehakles in Griechenland erlebt hast, da saß die wahrscheinlich auch in einer Kneipe oder einer Taverne und hat mit vielen zusammen oder am Strand irgendwie Fernseher aufgebaut.
Ich saß, aber jetzt in der Tat war es gar nicht so weit weg von dir. Ich saß mit dem Vermieter von meinem Hotel. Ich weiß nicht, wie der hieß, alleine, weil es nirgendwo mehr einen Platz gab in den ganzen Bars und Restaurants, saß ich mit dem Vermieter alleine in seinem Keller, wo er sich alleine verschanzt hatte und ich ihn gefragt habe, ob er wüsste, wo man noch Fernsehen gucken könnte, wo man noch was sehen könnte. Die Fernseher wären alle so klein, da gab es kein Public Viewing auf der Insel. Er sagt dann nein, aber ich könnte mit ihm gucken. Und dann hat er nur auf dem Fernseher, hat immer auf Griechisch irgendwas geflucht die ganze Zeit. Und hat mich aber immer, hat immer nur zu Mythos, ich so, also Mythos ist ein Bier, ne? Mythos, ich so, dann habe ich, glaube ich, mit dem zu sagen, 8 Mythos gesoffen da im Keller. Aber als dann so 2 Minuten vor Schluss klar war, die gewinnen das, bin ich dann raus und war dann in Naxos und das ist einer, das ist meine Lieblingsszene, mit dem Motorrad in die Kneipe vor die Bar gefahren. Aber nicht mit so einem Roller, sondern mit so einer, weiß ich nicht, 80er noch größer, so ein riesen in die Kneipe rein. Das ist, wie geil ist das denn? Das werde ich nie vergessen. So, und dann gab es immer Uso auf Otto damals.
Uso auf Otto. Wir trinken
Uso auf Otto. Auch ein schönes Lied, ne?
Ja, aber ich wollte auch noch mal sagen, am Ende muss man sagen, war ich im Finale, habe ich übrigens Spanien die Daumen gedrückt, muss ich sagen, weil ich finde, dass sie es am meisten verdient haben. Also ich habe die Engländer ja ein paar Mal gesehen, und die Spanier haben es eigentlich am besten gemacht, haben verdient den Titel geholt und fand das auch in Ordnung, muss ich wirklich sagen, dass die es dann gewonnen haben. Insgesamt.
Ja, und wann ist man in einem Sommer schon mal wirklich auch Europameister im Fußball und im Handball geworden? Also da muss man den Spaniern, finde ich, ein großes Kompliment aussprechen an dieser Stelle.
Ja, genau. Und der eine hat auch noch Wimbledon gewonnen, auch noch, ne? Am selben Tag, war das nicht so?
Aber den Handball-Gag hast du nicht gezogen gerade, ne?
Ach so, den habe ich jetzt gerade nicht.
Also wirklich, der Initiator von Eco Correa.
Selbst das passiert mir schon mal als Comedian. Nein, aber ich wollte nur sagen, manche haben auch geschrieben, ich fand die Europameisterschaft insgesamt wirklich, fand ich super, war mega Stimmung, finde ich, bei uns im Land. Und ich glaube, deswegen war die Enttäuschung auch bei dem einen oder anderen doch relativ groß, weil es den Menschen einfach gut getan hat. Ich finde, dass dieses Event hat vielen, glaube ich, einfach gut getan. Es war mal wieder gute Stimmung, es war mal gute Laune. Ich finde, dass unser Land das super gemacht hat. Ne? Also es war einfach tolle Stimmung in den Stadien. Kalli sagt ja immer, die Bundesliga-Stadien sind irgendwie die geilsten und das sind sie auch. Also wenn du wirklich mal in Dortmund, habe ich auch nochmal England gegen Holland gesehen, was für eine mega Stimmung und was für ein geiles Stadion. Ja, auch ohne Borussia Dortmund ist das einfach ein geiler Laden. Das muss man echt mal sagen. Und den musst du erstmal in anderen Ländern auch so finden. Ne?
Nein, aber du hast das ja eben schon gesagt. Ich glaube, der 2-1 sieht ja etwas knapper aus. Ich war eigentlich neutral, weil ich gedacht, Mensch, der Kane, den würde ich jetzt einfach mal gönnen, weil ich die EM vorher, da die 2-21 im Schiff gesehen habe. Und da waren die Engländer ja gegen die Italiener noch deutlich besser. Nachher wieder nach Elfmeterschießen traditionell verloren. Die haben mir schon eigentlich ein bisschen leid getan, aber jetzt bei diesem Spiel war ich ähnlich offen. Aber du musst natürlich sagen, die hatten 2/3 Ballanteil, die Spanier, die Engländer eine. Ich hatte auch damals in die viel mehr Eckbälle, ich weiß nicht, 10-2 oder 10-3. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich habe also Daten, ob alle Fälle mir dann auch mal angeguckt, also vom Ballbesitz, von Ecke, von Tor, Chancen, von Flanken, alles, was es da so gibt. Also es war eine klare Geschichte, die um Spielfeld mit dem Ergebnis nicht ganz so klar war oder in der letzten Viertelstunde. Aber wenn man das gesamte Spiel betrachtet, waren die hochverdiente EM-Gewinner. Die haben einmal Glück gehabt gegen uns. Das war nicht nur wegen dem Handspieltor, ja das oder stimmt. Nein. Es ja. War auch, wir haben auch bei dem Tor ein bisschen Eier gemacht, aber das ist immer bei Tore passieren auch auf Fehler von der abwehrenden Mannschaft, sonst fallen die nicht. Aber wie gesagt, auch da waren wir ja fast ebenwürdig, muss ich sagen. Aber es war okay. Und so kann ich sagen, für Deutschland war eine gute EM, dann sicherlich, ich würde in Zukunft eine Änderung machen, dass die Top-Vereine nicht so auf einer Achse alle gegeneinander spielen und das mehr zu einseitig wurde, auch wenn natürlich ein Spiel England gegen Spanien dann natürlich von den Namen und von der Attraktivität trotzdem gut ist, aber auf der anderen Seite waren die besseren Mannschaften.
Aber sag mal, ist denn dieser Baum, Tobi, vielleicht weißt du das, ist denn dieser Los, das ist doch ein Losbaum, der ist doch jetzt nicht, das ist doch nicht so bewusst geplant, oder?
Ja, schon. Na, du weißt ja doch. Schon, also der Baum steht ja, du weißt ja schon Monate vorm Turnier,
ja, aber dann wird doch
wer jetzt gelost. A2, wer, ach so, im Vorfeld, wieder, ist das,
weiß ich, also,
das
ist eine gute Frage, Kalli. Der Baum steht, so, und dann wird doch gelost.
Ja, der Baum steht, an Heiligabend steht der Baum. Ich glaube nicht, dass...
Ja, aber dann wird doch gelost und dann kommt doch erst Deutschland ist in Gruppe A.
Ja,
oder
das
Gruppe
stimmt,
C.
Das stimmt, das stimmt.
So, also
das
ist
stimmt.
Es ja dann also, doch Zufall, da war es ja dann einfach Losglück.
Ja, da würde, ja, aber da würde Kalli gerne eingreifen und würde sagen, wir müssen danach gucken, dass die Top-Teams so ein bisschen verteilt sind. Wobei ich sage, du kannst es im Vorfeld auch gar nicht genau wissen, wer wird denn wirklich das Top-Team. Es können ja nicht alle bis ins Finale kommen. Es gibt ja 90% enttäuschte, wahnsinnig enttäuschte Favoriten und nur, oder 98% und nur zwei Teams, die im Grunde durchkommen. Und auch da ist einer, ne, einer ist großer Verlierer, selbst im Finale, obwohl sie bis dahin viel gewonnen haben. Also das ist schwierig, Kalli. Über den Baum müssten wir vielleicht mit dem Gärtner der UEFA nochmal sprechen.
So, der Ansatz ist richtig von dir, Tobi. Aber es wird ja zunächst auch mal der Topf der Favoriten. Also da wird ja schon darauf geachtet, dass die Favoriten, bevor es losgeht, auch in verschiedenen Töpfen gesetzt sind. Und dann wird es zugelost. Ich bin dann der Meinung, dass man dann die einzelnen Gruppen, auch die Köpfe, mit ihrer Bewertung der Mannschaft auch ein bisschen berücksichtigen muss, wer geht dann ins Achtelfinale und wie spielt es sich nachher zusammen. Das ist nicht einfach, ich sag's jetzt einfach mal, ach, den B, C, I, D, denn den einzelnen Gruppen ist ja schon das berücksichtigt worden, dass die Köpfe von Mannschaften besetzt sind, die den höchsten Multiplikator aus der Frage des Erfolgs haben. Und dann bin ich der Meinung, dass man nur ab der K.O.-Runde auch ein bisschen achten drauf soll, dass man die, man hat ja dann die großen Köpfe, dass die nicht alle im Achtel-, Viertel-, Halbfinale schon vorher aufeinandertreffen. Das kann man etwas verhindern, aber das ist jetzt auch kein großes Thema. Aber das ist ein Thema, was man ansprechen kann und drüber nachdenken muss.
Aber das sehen wir jetzt ja auch ein bisschen aus der deutschen Brille, weil die Spanier hätten ja denselben Weg wie wir gehabt. Ja, und wenn Deutschland, und das ist jetzt mal so die einzige Kritik, die ich auch mal anbringe, rein sportlich gesehen, wir haben es mit unserer Mannschaft, egal wie die jetzt besetzt war in den letzten Jahren, schon seit vielen Jahren nicht mehr geschafft, eine der großen Fußballnationen, also Italien, Spanien, England, Frankreich, in einem wichtigen Turnier, wenn es drauf ankommt, zu schlagen.
So. Habe ich keinen Bock auf die Diskussion, muss ich
sagen. Nee, aber so ehrlich, aber wir müssen zumindest so ehrlich sein und die Spanier haben das ja, die haben den Weg ja geschafft.
Also, ja, gut, so. Ja, natürlich, aber dass wir die letzten Jahre einfach qualitativ auch schwächer waren als die Spanier. Und das, ne, also überlegt, schalt doch mal ein Dreivierteljahr zurück, wo waren wir denn? So, und dafür ist es doch schon extrem gut, dass wir da jetzt wieder auf Augenhöhe zu der einen oder anderen Nation sind und dass wir die einzigen waren, das möchte ich auch nochmal herausstellen, die Spanier nach 90 Minuten, so lange dauert ja ein Spiel, in der Regel im Fußball, bei einem Unentschieden hatten. Alle anderen in diesem Turnier haben gegen die Spanier nach 90 Minuten verloren. Ne? Und wir waren drauf und dran ja in der letzten Viertelstunde. Ihr redet immer über das Handspiel und sowas. Ich habe vor allem die Szene von Havertz einfach im Kopf. Ne? Der hatte 2-3 Chancen und eine in meinen Augen, die er machen muss, als haben wir letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, ne? Diesen Lupfer. Also daher, wir waren drauf und dran, wir hatten die Spanier im Grunde am Boden. Ja, und dann haben wir
also was mir immer so auffällt im Internet, kennt ihr das, Kalli, du weißt ja, ob du das kennst. Es gibt im Internet.
Im Internet? Das kenne ich, ja.
Wo prominente Ex-Fußballer, da sagt einer zum Beispiel, da müssen die sich immer entscheiden, werden immer so Duelle vorgeschlagen. Da sagt er immer, Koeman oder Sergio Ramos. Und dann sagt dann Rio Ferdinand, Sergio Ramos. Und dann sagt er, Cola oder Sergio Ramos? Und dann sagt er, Sergio Ramos. Und dann sagt er, Maldini oder Sergio Ramos? Und dann sagt er, oh, two good players, Paolo Maldini. Und nach 10 Vorschlägen bleibt dann einer als Gewinner über.
Ja, super, ne? Kokorea bleibt über am Ende immer. Ja.
Genau, und da stelle ich immer fest, dass es ganz selten deutsche Spieler gibt, die da vorgeschlagen werden. Und gerade bei Defensivspielern ist es ganz selten, dass ein deutscher Spieler zuerst genannt wird. Also dass der quasi, was hat eine Mats Hummels, Sergio Ramos, dann wird gesagt, oh, ja, Sergio Ramos. So, also das Image gerade unserer deutschen Spieler oder auch der Defensivspieler ist schon seit langem nicht mehr so gut und das, obwohl da wir mal unsere allergrößte Stärke hatten. Und ich finde, das ist auch das, wo unsere größte Baustelle ist. Havertz, ja, gebe ich dir recht, aber er hat die Chancen ja zumindest gehabt. Das ist ja auch schon mal ein Qualitätsmerkmal, als wenn du gar keine Chancen bekommst. Aber unsere Defensive ist das, finde ich, da müssen wir am allermeisten.
Aber wir haben doch Jürgen Kohler Fußballgott gehabt und Michael Schulz war doch auch ein Fußballgott.
Das ist ja auch schon 25 Jahre her, oder Norweger?
Aber wir müssen noch sagen, ich bin jetzt ja nicht der Freund jetzt zu sehr von der Statistik zu argumentieren. Und ich sage, die besten 8 oder 10 Torschützenkönige von so einer Weltmeisterschaft, ich mache jetzt wieder Weltmeisterschaft, weil man dann die ganze Welt hat einbeziehen, dann haben wir auch Miroslav Klose, Deutschland, der ist die Nummer 1, hat die meisten Tore geschossen bei einer WM. Zweiter Ronaldo, aber nicht der spanische, für die Schmatze, das ist der aus Brasilien gewesen. Dritter Gerd Müller, also wir haben allein bei der ersten 3 Spiele 2 Deutsche dabei und dann haben wir dann noch Jürgen Klinsmann bei den ersten 10, also
Jürgen
hat auch der, das war unser Europatorschützenkönig. Also man müsste das auch sagen, ich bin noch nicht immer mit allem vom Jürgen einverstanden, der ist da Platz 8 oder so, da hat er auch über 10 Tore geschossen bei Weltmeisterschaften, er ist unser Europa, glaube ich, erfolgreichster Torschütze bei Europameisterschaften. Das muss man dann auch einfach lassen. Danach kommen dann auch diese, was man dann früher sagt, erst danach kommen ein bisschen später Uwe Seeler, Karl-Heinz Rummenigge, so Helmut Rahn oder so, die sind dann gar nicht so also vorne dabei. Die hatten einfach auch große, große Erfolge. Ne? Also das ist immer so eine Wertung mit den Spielern. Da muss man.
Kalli, das sagt Matze aber ja im Grunde auch. Wir haben ja auch wirklich gute Spieler, wenn du jetzt nach den Zahlen gehst. Aber das Image, Matze sagt ja, das Image nach draußen und in die Welt oder in Europa ist nicht so gut, wie im Grunde die Spieler waren. Es gibt viele Spieler, die werden eher genannt, obwohl sie im Zweifel nicht die Leistung gebracht haben und so. Das stimmt schon so ein bisschen. Da haben die Engländer, Italiener, Spanier vielleicht so einen Vorteil, auch vom Klang des Ganzen. Ne? Ich glaube, auch wenn du bei Real gespielt hast, dann giltst du auch als jemand, der es irgendwie geschafft hat, so, ne? Obwohl es vielleicht jemanden gibt, der woanders spielt und stärkere Statistiken hat oder sowas. Ne? Wobei mit Antonio Rüdiger haben wir, glaube ich, schon einen, der auch weltweit mittlerweile eine Menge Fans und Ultras hinter sich versammelt,
weil ich immer denke, der für mich, also nochmal, von der Veranlagung her, ja. Aber der würde einfach gut daran tun, finde ich, wenn der einfach weniger Theater machen würde. Der macht viel zu viel Theater und der, ich meines Erachtens, lenkt der sich dadurch selber auch ein bisschen ab, ne? Mit diesen ganzen, also gegen Dänemark habe ich es ja im Stadion erlebt, da lag der ja 4-mal am Boden und geschrien und die Fans hochgepusht und so. Ja, aber es ist so ein bisschen wie mit Robert Andrich, ne? So wie es ja Nagelsmann gut gesagt hat. Bestimmte Frisuren lassen dann auch eine bestimmte Leistung erwarten. Und bei Rüdiger ist das auch so. Wenn ich so ein Theater mache, dann muss ich aber auch zu 1000% da sein und liefern. Und wenn mir dann der Bock passiert in der letzten Minute der Verlängerung, dann muss ich, sorry, dann kann man keinen anderen Schuldigen suchen. Dann muss man sagen, sorry, aber du hast es verbockt. Ich sag's jetzt mal so. Und das hat er nicht das erste Mal getan. Deswegen, das wäre mein Wunsch. Ich finde, er hat ja Energie und ist, also der könnte zu einem werden, wo alle sagen, wow, was ein geiler Kicker als Verteidiger, wie so ein Ramos, so. Aber so ein Ramos, der hätte den in der letzten Minute, der hätte den, keine Ahnung, der hätte mir eine Schubkarre noch in die Kabine gebracht.
Du sprichst aber jetzt auch von dem, der mit Real Madrid Champions League gerade geworden ist.
Ja,
ne?
Ich wollte nur fragen,
nicht, dass du von einem anderen sprichst. Ich bin nicht dagegen, dass wenn du sagst, der war der Torschuld, aber wenn du mit dem sprichst, denke ich, der wird mit dem weißen Iwan und immer mehr Kulpa rufen.
Das habe ich ja nicht gesagt, aber wir reden ja trotzdem, aber es nutzt doch nicht. Ich bin doch selber leider Verteidiger.
Ja, das ist doch klar. Der hat einen Fehler gemacht und da ist der Tor mit passiert. Endet. Und der braucht dann nicht noch Buße gebeten, um Platz zu machen.
Nein, aber ich sage ja, aber bei Madrid hast du natürlich 90% Gegner oder 80% Gegner, die auch schwächer sind als du. So, wenn ich in einer Mannschaft spiele, die immer gut ist, ist es manchmal auch, habe ich weniger Situationen, die brenzlig sind, als wenn ich in einer Mannschaft spiele, die weiter unten steht. So. Jetzt kann man sagen, ja, aber sonst hätten die den ja auch nicht geholt. So, ohne Frage hat er ja seine Qualität. Nur wenn er zu einem Weltklasse-Spieler werden will, dann muss er diese Fehler...
Meine Meinung ist das. Aber klar, abstellen. Natürlich, was du im Kern meinst, wer den Arsch aus dem Fenster hält, der sollte auch darauf achten, dass er gut aussieht.
Ja, der muss liefern. So, und wenn ich das nicht tue, dann muss ich auch mich hinsetzen und sagen, ich hab's verbuckt.
Matze, klar, aber auch bei Sergio Ramos schneide ich dir ein Video zusammen mit den 10 größten Fehleinschätzungen oder Fehlern seiner Karriere und so. Ne? Also jetzt sind wir wieder bei diesem Image. Und ich bin da voll bei Toni Kroos, der sagt, es ist definitiv die bessere Entscheidung. Glaubt mir, ich habe, wer weiß wie viele Jahre mit ihm trainiert, einen Antonio Rüdiger in seiner Mannschaft zu haben, hinter sich zu wissen, als auf der gegnerischen Seite. So, das glaube ich einfach, ne?
Wir müssen also, ich will das ja nur sagen, wir sind da immer die Kritik, was mit dem einen Tor, der ist ja richtig, aber wenn wir jetzt auf den Rüdiger sprechen, der hätte zweimal die Champions League gewonnen, ne? Ich glaube, er war ja auch in Chelsea hinten drin, bevor er dann nach Real Madrid gegangen ist, ne? Clubweltmeisterschaften. Und ich meine, von den Titel, die er geholt hat, muss man schon sagen, à la Bonheur, das hat nichts damit zu tun, dass du recht hast. Wenn du sagst, das war sein Fehler, da muss er noch dran arbeiten, konsequenter zu spielen. Wenn wir an unsere früheren Helden gehen, da musst du da auch immer gucken, da war auch nicht alles Gold, was glänzt. Und trotzdem wurden die etwas mehr chloroformiert, wie das heute der Fall ist. Das ist natürlich auch eine andere Medienwelt, alles rasanter, alles schneller. Und es gibt auch keine Diskussion darüber, dass der das sich fallen lassen muss. Aber das ist es, oh, der könnte, und der ist zweimal Champions League-Sieger geworden. Verstehst du?
Das ist ja
der
auch
ist Europa League-Sieger geworden mit Chelsea. Der ist Clubweltmeister geworden, hat Titel geholt. Ne? Also, wir müssen ein bisschen Kritik, ja, und bisschen manchmal wird großzügiger sein. Ne? Also,
Wir reden hier über die Nationalmannschaft. Das ist dasselbe mit Gündogan. Da kannst du sagen, ja, guck mal, wie der bei Chelsea gespielt hat, bei Man City gespielt hat, der Gündogan, ja. Super. Ja, aber in der Nationalmannschaft hat er lange Zeit das so nicht abrufen können. Und bei Rüdiger.
Weil er älter geworden ist und dann muss der Trainer entscheiden.
Es gab
ja auch ein bisschen, ob das die Grundschnelligkeit auf der Position. Ein guter Spieler.
Ich rede ja nicht über jetzt hat er ja bei dieser EM hat er ja sogar ganz gut gespielt, aber es gab ja viele, die gesagt haben,
ja, also es war gut, aber er hatte auch schon bessere Zeiten, muss man auch so ganz klar sagen.
Aber in der Nationalmannschaft gab es einfach viele Spiele, wo viele Zuschauer.
Aber das halte ich aber jetzt für müßig, Matze, weil das ist immer ein Zusammenspiel aus ganz verschiedenen Punkten. Also da ist es natürlich auch ein Zusammenspiel der Trainer. Ne, vielleicht haben die Trainer ihn auch nicht richtig eingesetzt. Nagelsmann hat es jetzt ja geschafft, ihn zum Turnier in der Topform auf der richtigen Position zu haben. Ne, vielleicht ist das auch Hansi Flick nicht gelungen, vielleicht ist es auch Jogi Löw nicht gelungen über die Jahre, also das ist immer so schwierig zu beurteilen. Dass Ilkay Gündogan ein herausragender, super, mega deutscher Fußballspieler ist, der Kapitän war unter Top-Trainern.
Ich wollte euch vielleicht noch so eine kleine Erinnerung. Eine der schönsten Weltmeisterschaften war die gewonnene in Italien. Ne? Und die meisten vergessen es. Ich war ja da, habe alle Spiele gesehen. Viertelfinale, Elfmeterschießen. Halbfinale, Elfmeterschießen. Endspiel, letzte Minute, Rudi Völler gefällt, Bremen verwandelt, leicht umstrittene Elfmeter. Man hat die letzten drei Spiele nur mit einem Elfmeter gewonnen oder über Elfmeterschießen. Boah, sind mir da abgegangen und haben die da gezaubert. Warte, das muss nicht falsch verstehen. Ich fand die Spieler alle gut, aber wenn ich anfange zu bewerten und mir die einzelnen Spiele anzugucken, wie ich es jetzt mache, dann darf ich das auch mal vergleichen, wo wir so richtig abgegangen sind und wo wir so alles beherrscht haben.
Kalli, nach hinten veredelt man eh. Das ist ja das Schöne in so einem Fußballgehirn. Aber ich glaube grundsätzlich, der Mensch, der ist ja so, dass er, wenn er zurückdenkt an irgendwelche Zeiten, dann denkt er immer nur an die schönen. Also ist ja in der Beziehung so, ne? Man erinnert sich an die schönen Sachen. Auch
ich
in meiner Schulzeit.
Ich nehme meinen Einwurf zurück, euer Ehren.
Nein, ist ja richtig.
Bleibe aber bei der Meinung.
Ich will es ja nur erklären. Das ist ja auch, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, an meine Abi-Zeit oder sowas. Ich denke immer, boah, was haben wir da für einen Spaß gehabt? Wo sind wir hingefahren? Was haben wir für tolle Wochen? Was haben wir gefeiert? Auch in der Schule und so. Dass ich in dem Moment riesen Stress damit hatte und wahnsinnig genervt war. Scheiße, wieder eine Arbeit, wieder nicht richtig vorbereitet. Scheiße, Mathe steht an. Oh, hoffentlich komme ich da noch irgendwie auf eine 3 oder wird's sogar, ne, so und so. Das vergisst man. Das blendet die Birne ja aus. Und genauso ist es im Fußball auch. Genau wie du es gerade sagst, Kalli, man denkt jetzt, WM 1990 war das gut. Ich höre Gianna Nannini im Ohr. Ich höre den Song. Ich sehe hinten Franz Beckenbauer, wie beim Platz geht, dass auf dem Weg dahin, genau wie du gerade sagst, einiges auch mit der richtigen Portion Dusel und so weiter passiert ist, das vergisst man glücklicherweise.
Tobi, wenn ich jetzt meine Bewertung über diese EM abgebe, dann heißt das ähnlich auch, wie man 2-6 die Welt zu Gast bei Freunden, Europa zu Gast bei Deutschland. Super. Auch Schottland, die haben nur einen Punkt geholt, wurden aber oft zu völligem Recht von allen, die da bewertet haben, zur den besten Fans, obwohl sie nur kein Spiel gewonnen haben, nur einmal unentschieden. Wir müssen jetzt nicht so werden wie die Schotten, aber so ein bisschen kann man auch als Deutsche, weil wir ja in der Gruppe Mecker, wichtig, Sturm, wir sind die Größten, die immer ganz vorne unser Maßstab nur anlesen. Alles andere gibt's in der Regel bei uns nicht. Und das würde ich einfach auch mal sagen, es war ein super Turnier. Wenn ich jetzt 6 Sterne zu vergeben habe, kriege ich die eben nur Spanien, weil sie im Endeffekt das Turnier gewonnen haben. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mit unserer deutschen Mannschaft zufrieden bin oder war und im Viertelfinale eben sagen musste, dass Quäntchen Glück hat da den Spanier den Sieg geschenkt. Nicht, weil sie besser gespielt hat oder weil sie mehr Spielanteile hatten. Ne, auch da kann man über das Elfmeter-Thema alles diskutieren. Ne? Und dann ist es doch schön. Wo sind denn die bösen Körner noch alle in der Suppe? Ich suche weiter.
Ich wollte auch nur eine Verteidigung noch zu, um das noch abzuschließen, zu Rüdiger sagen. Als Verteidiger, der ich ja auch immer oder lange Jahre gewesen bin, hast du halt immer das Los, das ist jetzt die Verteidigung. Da sag mal, ein Harry Kane hat 11 Ballkontakte und wenn er dann das Tor macht, sagen alle, was ein geiler Stürmer oder ein Ronaldo, dann bist du der Matchwinner und wenn du Verteidiger 90 Minuten gut warst und in der 91 machst du einen Fehler, bist du der Depp, das ist ja wie mit dem Torwart. Von daher.
Das war ein schönes Schlusswort, ein schönes, überlegtes, fachmännisch, erstklassiges Schlusswort. So ist es.
Matze und du bist auch heute, du bist für mich auch heute übrigens immer noch ein Verteidiger der guten Laune, des Humors, der guten Energie. Also auch richtig. Wenn du auf dem Fußballplatz irgendwann mal ein bisschen weniger machen wirst, du bleibst dein Leben lang ein Verteidiger, den wir ganz dringend haben.
Ich habe auch Mittelstürmer gespielt.
Aber hier unser Verteidiger Antonio Rüdiger, der hat jetzt übrigens einen neuen Mitspieler ja in Madrid, ne? Wurde ja diese Woche ganz groß vorgestellt und der wird jetzt Bodyguard, genau, von Kylian Mbappé. Die Vorstellung hat mich sehr an Cristiano Ronaldo damals erinnert, Stadion Bernabeu voll. Und er war genauso emotional. Also die haben ja wirklich da aufgefahren. Das erinnerte ja Nessun Dorma eingespielt. Also klassische Musik, Gänsehautmomente auf diesen Leih. Die haben ja diese geile neue Anzeigetafel da am Bernabeu, die komplett rumgeht. Ne? Also du kannst von überall, siehst du im Grunde so auf so einem riesigen LED-Screen, was unten passiert, Filme, große Szenen eingespielt. Unter anderem, wie er als kleiner Junge halt das Real Madrid-Trikot getragen hat, dann wie er so im Teenager-Alter einmal Zinedine Zidane getroffen hat, der dann ja auch sagte, der war da und sagte, er hätte ihn schon wahnsinnig gerne im Alter von, ich glaube, 14 oder 15 oder 16 Jahren oder sowas, damals zu Real geholt. Und jetzt ist es dann endlich geglückt, Mama auf der Tribüne, Tränen in den Augen. Also da ist zumindest jetzt erstmal mit sehr viel Pathos eine neue große Fußballbeziehung aufgegleist worden. Ich frage mich und ich zweifle ehrlich gesagt ein bisschen, ob es ein Transfer ist, der Real stärker macht, ob er die Champions League da gewinnen wird.
Ja, ich sage ja. Ich sage ja und ich sage, dass es für Mbappé überfällig war, dass er Paris verlässt, weil man auch gemerkt hat, dass er dort in seiner Entwicklung, und auch ein solcher Spieler macht ja immer noch eine Entwicklung, nicht weitergekommen wäre oder nicht weitergekommen ist. Und wir erinnern uns, als Ronaldo damals von Man United dahin gewechselt ist, hat er natürlich auch ein Jahr gebraucht. Da war in der, ich kann mich erinnern, da war ich ein, zweimal da. Da hatte Madrid noch nicht so einen guten Lauf. Da haben sie in der Champions League, sind sie, glaube ich, zweimal in der Achtelfinale ausgeschieden. Da war Ronaldo schon dabei. Einmal gegen Liverpool und einmal gegen Lyon, meine ich. Dann hat man aber dann um diesen Ronaldo, und dann waren ja Ramos und wie sie alle hießen und Xabi Alonso, hat man ja einfach diese unfassbare Truppe geformt. Ich glaube, dass es ein absoluter Gewinn ist für beide und es wird vom Erfolg gekrönt sein, ist meine Meinung.
Ich werde dich jetzt mal eine Frage stellen und du hörst mal ganz gut zu. Wir haben doch zusammen im letzten Jahr oder vor 2 Jahren ein großartiges Endspiel gesehen zwischen Argentinien und Frankreich.
Ja.
In den Vereinigten, exakt in Dubai. Ja, ja. Bei feinstem Essen. Ich hoffe, du hast trotzdem genau hingeguckt. gewonnen hat nachher nach Elfmeterschießen Argentinien. Off im Spiel war eigentlich Frankreich insgesamt gesehen von den Spielanteilen so ein bisschen besser. Die beiden überragenden Spieler waren Mbappé, ne? und Messi und hätte Frankreich gewonnen, wäre ganz klar Mbappé, dazu jetzt 2 Jahre schon her, wäre der beste Spieler der Welt, der Weltmeisterschaft geworden. Jetzt war der auch verletzt, hatte auch, war ihr Handicap, oder konnte nicht alles abrufen, und deswegen bin ich auch wie Matze voll auf dem Kurs, der wird da bombisch einschlagen, ohne Wenn und Aber, der hat diese Qualitäten, die hatte vor 2 Jahren, wäre er der beste Spieler der Weltmeisterschaft im Finale, im direkten Vergleich, war er besser wie Messi, nur Argentinien hat gewonnen und so wurde Messi ausgezeichnet als bester Spieler.
Ich stell das auch fußballerisch überhaupt nicht in Frage. Wenn du gute herausragende Fußballer kriegen kannst, immer holen, sage ich, so als Fußballer. Die Frage bei Real ist natürlich ein bisschen dieses Star-Ensemble-Thema. Das ist auch zum Beispiel bei PSG gab, ne? Weil es gibt ja schon da vorne ein paar sehr extravagante Superkicker. So, ne? Jude Bellingham zähle ich da gar nicht unbedingt zu, wobei der in meinen Augen jetzt bei der EM auch ein Tick, also für mich zu sehr in Richtung Arroganz etc. Also der hat da irgendwie eine Wandlung durchgemacht, die hatte ich bei Real in der letzten Saison so noch nicht wahrgenommen. Ich hoffe, dass er sich bei Real weiter einsortieren kann.
Ja, man muss schon mal sagen, der ging einem ja richtig auf den Sack. Also ich sag das jetzt mal so ein bisschen böse. Also der hat einen Gesichtsausdruck, der hat ja immer einen Gesichtsausdruck gehabt, wo du gedacht hast, also Fokus ist ja gut. Ja, so, und eine gesunde Aggressivität. Aber der hat ja immer so, der guckte ja fast schon so ein bisschen angewidert. Vielleicht war der auch einfach genervt vom Spiel der englischen Mannschaft.
Ja, genau. Ja, mir gefallen grundsätzlich immer Fußballer oder auch Trainer, die, wenn sie jubeln, positiv jubeln, die sich freuen, die strahlen, die lachen, weil sie was erreicht haben und nicht im Moment des Erfolgs so aggressiv sind. Verstehst du? Und da habe ich jetzt Bellingham in den letzten 4 Wochen so ein bisschen in dieser Schublade neuerdings wahrgenommen. Also da bin ich sehr gespannt. Dann haben wir Vinicius Junior natürlich, ne? Wahnsinniges Talent. Und die haben ja alle bei Real auch so Mannschaften hinter sich, so Teams hinter sich, Berateragenturen etc. hinter sich, die jeden Tag hören die, Tag ein, Tag aus, hören die, ihr seid der Allerbeste, ihr seid die Größten. Und dann geht es auch um Verträge. Wer verdient was? Wer hat welche Zugeständnisse? Jetzt kommt da ein Mbappé rein. Da ist auch bekannt, was der für eine Wahnsinnskohle kriegt und so. Wenn der hier nicht liefert, der ist. Also ich glaube, du holst dir mit einem Mbappé, den sind sie sich wahrscheinlich bewusst bei Real sehr, holst du dir natürlich auch ein großes Thema in eine Mannschaft, die bisher in den letzten Jahren sehr gut funktioniert hat. So, und das ist das Fragezeichen, das ich einfach
aber
sehe.
Aber Tobi, wenn es ein Verein beherrscht, diese Superstars zu integrieren, dann ist es doch Real Madrid. Also ich sag mal so, die haben ja immer Stars geholt, ja, dann haben sie Bale geholt damals, wo Ronaldo gesagt hat, der kostet 102 Millionen, ich bin doch der teuerste Spieler. Und den haben sie auch integriert, der hat dann sicher eine andere Rolle gespielt als bei seinem Verein, wo er vorher war. Aber wir erinnern uns, im Champions League Finale, glaube gegen Liverpool war das, hat Bale dann, glaube ich, sogar 2 Tore gemacht. Also auch der hat ja zurückgezahlt. Und
das weiß ich. Trotzdem, am Ende brauchst du eine gute Mannschaft und keine 11 herausragende Einzelspieler. Das haben wir häufig genug gesehen, glücklicherweise ja auch, dass es nicht einfach ein Zusammenkaufen ist und damit gewinnst du Titel, sondern der richtige Manager und der richtige, da setze ich bei Real natürlich wieder voll. Also ich halte den Carlo Ancelotti da wirklich für auch gut, dass der jetzt bleibt. Wenn da jetzt noch ein Wechsel stattfinden würde und unter dem dann noch wieder ein Neusortieren und so, das wäre schwierig. Er ist da wahrscheinlich auch mit seiner ganzen Ausstrahlung, mit der
glaube ich auch,
mit der Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, ist er wahrscheinlich der Richtige, ne?
Das glaube ich auch. Aber ich habe eine andere Frage, wenn ich die stellen darf an dieser Stelle.
Auf keinen Fall.
Harry Kane, ne? Da mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Und damit auch um den FC Bayern. Also der ist ja jetzt trotzdem immer noch der Stürmer Nummer 1 beim FC Bayern. Wird der noch mal jemals in seinem Leben was gewinnen? Und bedeutet das eigentlich, dass der FC Bayern dies Jahr wieder kein deutscher Meister wird und nicht ins Finale vom DFB-Pokal einzieht? Ich meine, das Finale der Champions League ist ja in München dies Jahr, ne?
Ja.
Oder nächstes Jahr.
Ja.
Da gehe ich ja auch mit Kalli, also der tut mir schon wirklich leid. Ich habe den jetzt ja auch zum ersten Mal parodiert irgendwie und macht auch Spaß, weil der ja so ein bisschen mit seiner Zunge so ein bisschen aber der arme Kerl, also was macht das mit dem FC Bayern? Was glaubt ihr? Ist das für Bayern nicht auch?
Also wir müssen ja jetzt nicht seine Qualitäten so total hinten anschauen. Muss man eigentlich sagen, und die Qualität wird er auch haben. Der hat jetzt seine Pause. Die Bundesliga fängt in 6 Wochen an rund. Und dann hat er auch jetzt, ist er schon ein bisschen, jetzt auch in der Lage, noch sie zu regenerieren. Wenn ich so sehe, Bayern München hat einen guten Kader, die werden jetzt noch den einen oder anderen, kann man ja auch jetzt nachlesen, schon verpflichtet. Wir werden in der nächsten Saison eine spannendere Saison haben. Mit Leverkusen hoffe ich, dort bin ich auch überzeugt. Mit Bayern München und Borussia Dortmund ladet nach. Stuttgart verliert ein bisschen durch die Abgänge etwas mehr in Probleme. Die werden sicherlich froh sein, wenn sie sich auch für die UEFA-Wettbewerbe nur qualifizieren. Ist kein Spaziergang für die. So, aber die drei Vereine, die ich jetzt gesagt habe, also Dortmund, dann auf alle Fälle Bayern München. Guckt euch, die sind gut besetzt. Also ich bin da sicher, dass die ganz oben wieder angreifen. Es wird sicherlich vielleicht noch der ein oder andere namhafte Spieler verkauft. Kann ich aber jetzt nicht beurteilen, aber den Kader, den sie haben, ist schon außergewöhnlich gut. Und da kann Kane natürlich dann noch glänzen, da kriegt er auch genügend Bälle. Ich meine, so gut ist sie ja nicht bedient worden von der Engländer, auch wenn sie bis im Endspiel waren. Also richtig, er hat nicht seine Topform, richtig, aber auch, er hatte nicht viele gute Zuspieler. Selbst Bellingham, der einer der Besten auf der Welt ist, war nicht in seiner Topform. Das muss man einfach so sehen. Das muss man dann auch der Sturmspitze bei so einem Turnier auch zugutehalten, dass er nicht viel aufgelegt bekommen hat. Ne?
Ja, genau. Trotzdem sind sie bis ins Finale gekommen. So, aber ich halte Kane, Matze, auch für die spannendste XXL-Personalie bei den Bayern. Also der Fokus wird total auf ihn gehen, weil gerade nach dieser titellosen Saison, der ist deswegen zu den Bayern gekommen, weil er Titel gewinnen wollte. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, Bayern hat die Chance, den Pokal zu gewinnen, wird auch eine Challenge, aber ich sehe sie nicht als Favorit in der Meisterschaft. Dafür ist auch zu viel Umbau gerade. Beim Trainer angefangen, als auch in der Mannschaft, da sehe ich Leverkusen vorne. Und ich sehe sie auch nicht im Champions League-Finale, weil auch da sehe ich andere Mannschaften, nämlich die zusammengeblieben sind und auf höchstem Level längst auch spielen und Spieler holen, wie das City, der Weg geht ganz klar über City. Da sehe ich sie auch nicht vorne so, ne? Also jetzt spielen sie ja die Audi Summer Tour in Südkorea. Vielleicht gibt's da am Ende einen Pokal. Dann könnte das für Kane ein Titel werden.
Es geht ja um einen großen Titel und ich stelle mir halt so die Frage, ich meine, ihm wird es ja auch dämmern. Er wird sich ja auch die Frage stellen, warum klappt es nicht? So, und diese Frage stellt er sich nicht seit heute erst, die wird er sich schon seit 2-3 Jahren stellen. Die Frage ist nur, ob dieses Gedankenvirus, ich nenne das jetzt mal so, sich auf die restlichen Spieler auch ausweitet. Ob die nicht nachher auch anfangen und sagen, naja, mit dem Harry Kane vorne drin, mal gucken, ob wir da was holen. Das ist ja der noch nie was gewonnen hat. So, das weiß ich natürlich. Ich würde mir das wünschen für den, weil ich finde, der ist auf jeden Fall ja ein sympathischer Typ. Also ich finde den äußerst sympathisch, auch so in seinem Auftreten mit der Family und überhaupt in München und so. Und er hat ja auch geliefert und so. Ich würde ihm das wirklich gönnen, ja, muss ich echt sagen. Aber ich denke immer so, nicht, dass da der ein oder andere anfängt und sagt, naja, solange wir den Harry da spielen haben, wird das sowieso nix.
Mats, aber ich sag mal, abseits der Titel haben sie ja performt. Also nochmal, mit England waren sie im Finale, ne? Auch ja, mit den Bayern. Bayern ist ja sehr weit gekommen. Trotzdem war ja jetzt ja keine maximale Enttäuschung, hat keinen Fuß auf den Boden gekriegt. So, also da gibt es, glaube ich, genug Beispiele im Fußball. Wenn man sehr nah dran ist, dann kommt es jetzt darauf an, eben weiterzumachen, dann holst du auch den Titel. Guck dir Bayer Leverkusen an, wie häufig waren sie Vize. Irgendwann gelingt es. Guck dir Mainz 05 unter Jürgen Klopp damals an. Was für Nackenschläge, immer wieder den Aufstieg nicht geschafft. Sie sind aber dran geblieben. Und das zeichnet dann die ganz Großen aus, glaube ich, die dann irgendwann nach Vize oder Zweiter, dann doch den Cup gewinnen, den Pokal gewinnen, der dann noch höher zu raten ist in meinen Augen als einmal irgendwo hingespült zu werden, so, ne?
Ja, nein, das ist ja richtig, ne? Wobei also, es natürlich
wie auch gesagt, Liverpool mit Klopp, ne? Also haben auch verloren erst, ne? Wurde auch schon Klopp Liverpool und dann haben sie die Champions League gewonnen, ne? Und sind auch Premier League Meister geworden, ne?
Aber hör mal, ihr sprecht jetzt, glaube ich, auch von dem Harry Kane, der in dieser vergangenen Bundesliga-Saison 36 Tore geschossen hat. Oder gibt's da noch einen anderen?
Der steht ja außer Frage. Nein, Kalli, das steht ja außer Frage.
Ja, der hat 36 Tore.
Ich weiß,
der ist nicht alleine dafür zuständig, da zu Meister werden. Wenn du einen Stürmer hast, für der 36 Tore, der verpflichtet jeder Club der Welt. Und wenn der dann nicht Erfolg hat, dann muss man über die anderen Spieler nachdenken. Und ich würde mir bei Bayern München nicht die Sorge machen, schießt der Kane jetzt 30 oder wird er 36, sondern funktionieren andere Spieler, die wir verpflichtet haben, die wir behalten haben, die eigentlich auch internationale Klasse bedeuten. Das ist die entscheidende Frage. Ich glaube, das tut mir da so ein bisschen, ist mir ein bisschen zu übertrieben bei dem Kane, ne? Dass man das spricht und anspricht mit den Titel, das ist ja alles klar. Ich habe, wenn wir jetzt das letzte EM-Spiel da vor 3 Jahren, da waren die Engländer ja klar besser und verlieren nach Elfmeterschießen gegen die Italiener. Ne? Das darf man nicht, das sollten wir uns nochmal so ganz Golf auf dem Bildschirm ablaufen lassen. Ich kann, hab's noch so vor mir und kann's so packen.
Das erste Pflichtspiel, in das die Bayern jetzt gehen. Also wir sind jetzt ja gerade in einer kleinen Sommerpause, können wir auch mal sagen. Ne? Also ich weiß nicht, wann ihr die Folge hört. Vielleicht hört ihr sie auch zum zweiten und dritten und vierten Mal, weil ihr einfach nochmal unsere Prognosen mit der Realität abgleichen wollt. Aber es steht jetzt unmittelbar bevor, dass die erste Runde im DFB-Pokal, dann, wenn ihr jetzt ein bisschen später hier reinhört. Und da treffen die Bayern auf den SSV Ulm. Halte ich schon für einen sehr gefährlichen Gegner, weil Zweitligisten immer schon seit 3 Wochen, 4 Wochen läuft die Saison schon, schön im Saft stehen, Ulm eh aus einer Euphorie kommt, die sind aufgestiegen, Meister, dritte Liga gewesen. Also das wird, das dürfen die Bayern nicht so als Aufgalopp sehen, sondern das wird schon eine richtige Prüfung in meinen Augen, auch für Vincent Kompany und seine Truppe. Matze, teilst du das oder sagst du gar kein Thema?
Nee, natürlich.
Sagst du, da geht Bayern so durch?
Wir haben ja in der Vergangenheit oft gesehen, dass gerade bei so vermeintlichen Underdogs es öfter mal schief gegangen ist, nicht nur beim FC Bayern. Also von daher musst du da von Anfang an die Konzentration hochhalten und musst da vor allem die Spieler, und das ist natürlich nicht einfach, denen ernsthaft klar machen, es geht jetzt schon um was und ja, vom Papier her, aber ich denke mir aber, da sind sie eigentlich, müssten sie gewarnt sein.
Ja, aber es ist auch kein Oberligist oder Regionalligist, ne, sondern es ist ein Zweitliga-Aufsteiger, also das sind Vollprofis, ja, ja. Ne? Ja, gute Truppe, voll. Da spielen auch 11 gegen 11, sage ich immer so, also das kann schon erste Zitterpartie werden.
Ja, ich sag mal nochmal, ich will nur noch einen Satz weggehen. Die habe ich damals sehr intensiv verfolgt, diese M, weil ich auf einer Schiffsreise war. Wo ist ja zum Teil auch dabei, Tobi. Und dann muss ich sagen, im Halbfinale hatte das entscheidende Tor geschossen. Ne? Und wenn ich jetzt sage, im Endspiel waren sie auch ganz klar besser. Wie gesagt, der Kane hat seinen Elfmeter verwandelt und dann haben 3 den Elfmeter nicht verwandelt. 3 Engländer im Endspiel oder nach dem Abpfiff verschießen beim Elfmeterschießen. So, da kann der überhaupt nicht für. Der hat seinen verwandelt und hat davor auch der 2-1-Siegtor im Halbfinale geschossen. Oh, hat er wieder keinen Titel gewonnen. Was macht er dann?
Ja, mach einen Haken jetzt.
Aber im Kopf des Spielers, also glaub mal, da mit Sicherheit ist da einiges los. Und ich würde mich interessieren, ob der auch einen Mentaltrainer hat, der Harry Kane. Ich glaube, das wäre vielleicht keine schlechte Idee.
Aber wenn er die letzte EM sieht, wird er auch im Kopf haben, dass er getroffen hat, dass er das entscheidende Tor im Halbfinale geschossen hat und hat er beim Elfmeterschießen im Gegensatz zu seinen Mitspielern den Elfmeter verwandelt. Da ist er nach Hause gefahren. Was habe ich falsch gemacht?
Nein, aber er ist ja der Kapitän. Ich fand es übrigens auch bezeichnend, dass dass Southgate ihn runtergeholt hat.
Hat er 38 Tore in der Bundesliga geschossen und soll noch sagen, dass er der Hauptschuldige ist, dass sie nicht Meister geworden sind.
Es geht ja nicht um schuldig, aber es geht ja um einen Glaubenssatz. So. Und da geht es im Leben ja ganz oft drum. Und wenn er den Glaubenssatz für sich hat, immer wenn es, er kann ja 40 Tore schießen, 60 Tore schießen, in dem Moment, wenn es dann darum geht, jetzt das Tor zu schießen, ne, so wie im Finale, da hat er es dann nicht gemacht. So, und deswegen, ich bin
aber auch jetzt nicht in guter Form. Da kannst du auch sagen.
Ich stelle mir ja nur die Frage, was das mit ihm macht.
Es war nicht der Kane, den wir kennen, aber die Mannschaft, dass England ins Finale kam, hat auch der liebe Gott mitgespielt, die zwar nicht die beste und noch nicht die zweitbeste Mannschaft bei dem Turnier. Die sind über den anderen Weg ein bisschen glücklich da reingekommen. Und das weiß auch der Kane oder auch der Bellingham, hat ja auch weit unter seiner Form gespielt. Das ist ja klar alles, ne?
Also ich sitze mittlerweile hier auf Seiten unserer vielen Hörer und Hörerinnen und schüttel den Kopf und denke jetzt immer, kommen die denn gar nicht los von dieser, von diesem Fußball, von dieser Europameisterschaft und den letzten Weltmeisterschaften? Wir stehen vor der spannendsten Bundesliga-Saison. Wirklich seit langem. Bayern geht erstmals nicht als Superfavorit. Leverkusen wird wieder Meister, Kalli. Kannst du sagen, was du willst?
Ich würde mich freuen, aber ich bin da. Ich habe da meine Bleischuhe an und bin da ein bisschen gehärtet.
Ja,
ich habe dir eben gesagt, und das ist auch meine Meinung. Ich gehe davon aus, dass Dortmund auch mit den zwei neuen Jungen, neuer Schwung, guter Kader, haben da noch was zugelegt.
Haben abgenommen.
Wenn ein älterer aufhört, hört er ab.
Der Süle hat endlich entbunden. Ist euch das nicht aufgefallen? Der hat das Kind zur Welt gebracht. Der ist jetzt wieder in Shape.
Ja, vielleicht ist das gut. Vielleicht sprechen wir in 6 Wochen gut jetzt Süle. Erinnert wieder an den alten Süle.
Von Heidi Klum hat er sich da denn die Adresse geben lassen. Er hat sich die Bauchdecke straffen lassen. Der Junge sieht aus wie 19. Hör mal, hallo? Der greift jetzt richtig an.
Was funktioniert besser, Matze, BVB unter Sahin, unter Chef Sahin oder Bayern unter Chef Kompanie?
Ich glaube, dass erstmal natürlich Dortmund einen Vorteil hat, weil Nuri Sahin schon ein halbes Jahr da ist, weil Nuri Sahin den Club natürlich aus seiner aktiven Zeit kennt und da sich, glaube ich, im letzten halben Jahr schon so ein bisschen positioniert hat oder seine Leute positioniert hat. Deswegen wird der Start aus meiner Sicht da ein bisschen einfacher werden, glaube ich. Während Kompanie natürlich erstmal sich akklimatisieren muss. Aber trotzdem hat Bayern natürlich, da hat Kalli ja recht, einen super Kader und einen Kane, der Tore schießen wird. Aber es geht ja um die Endabrechnung. So, übrigens, für wen ich mich ja wirklich freue, und da habe ich mir so gedacht, so ist das, kommt der vor Lachen nicht mehr in Schlaf oder ist der Druck jetzt gewachsen, ist ja Hansi Flick, oder? Jetzt mal ohne Scheiß, der ist Trainer in Barcelona, jetzt kriegt er den Lamine Jamal, der kommt da zurück, jetzt auch noch vielleicht den Nico Williams, den sie da wegholen wollen nach Barcelona.
Ja, vor allen Dingen, du weißt vor allem, wen er als Co-Trainer hat, das ist der allergrößte Neuzugang, den der FC Barcelona in seiner Vereinsgeschichte je vermelden durfte.
Wer ist es nochmal?
Heiko Westermann.
Ja, so, ja, stimmt, ja, so.
Das finde ich so gut.
Genau, und den hab ich zuletzt beim Klosterpforte Cup in Marienfeld getroffen. Und der ist, überleg dir das mal, das finde ich eine geile Reise, dass der jetzt da in Barcelona sitzt und sich denkt so, oh, das Leben hätte irgendwie schlechter laufen können.
Ich habe schon geguckt, ob es ein Trikot gibt's nicht mit Westermann hinten drauf. Ich hätte, aber vielleicht lasse ich mir das anfertigen. Also zumindest jetzt die Monate, die beiden haben. Barcelona mit Heiko Westermann hinten drauf, glaube, dann kann ich meine Fußballhistorie abschließen. Habe ich alles erreicht. Dann kann ich alles getragen, was ich je hätte tragen.
Ja, aber das ist eigentlich wirklich, das ist so ein Ding, wo ich dachte, so geil, Hansi Flick, der sitzt da jetzt und denkt, ja, das ist so super. Kriege ich erstmal so ein paar richtig frisch gebacken.
Wie lange sitzt er da? Was glaubst du?
Du, das kann man ganz schwer beurteilen. Also das ist, glaube ich, da ist entscheidend, ob er da auch relativ schnell, sagen wir mal so, die richtige Ansprache findet. Dass er das Lebensgefühl, sagen wir mal, dieses katalanische Barcelona, den Club, ob er das wirklich, ob das matcht mit ihm und denen. Wenn das matcht, kann das auch 3-4 Jahre gut gehen. Also wieso nicht? Also ich halte das, ich meine, Hansi Flick hat ja schon bei Bayern auch bewiesen, dass das kann.
Würde mich überraschen, sagen wir so.
Das nicht so, da finde ich schon, dass dieses mit Nagelsmann und Wagner so ein bisschen dieses frische, etwas mehr Power gut getan hat. Aber das hat ja immer, das heißt ja nichts. Das muss ja auch manchmal einfach nur passen. Also,
und würde mich überraschen, ich würde es mir wünschen, aber es würde mich freundlich formuliert überraschen. Bin sehr gespannt. Aber es würde mich überraschen, ob er das Graugänse-Video schon gezeigt hat.
Ja.
Meine zwei Freunde, bevor wir jetzt Schluss machen und in die Sommerpause gehen, gehe ich nochmal kurz. In 2 Wochen beginnt die Bundesliga-Hörspiel. Freitags FC Köln, HSV sicherlich 50.000. Man muss auch sagen, unsere zweite Bundesliga hat im Zuschauerschnitt in dieser Saison Platz 4 belegt. Erster ist Deutschland, zweiter knapp danach England. Und da gibt es so ein Dreierteam, da ist Spanien, Italien und die zweite Bundesliga. Und die war Vierter. Das muss man einfach sehen. Ich glaube jetzt die Kölner mit mehr Zuschauer, größeres Stadion, zwei kleinere weg, Kiel und St. Pauli, die könnten diese knapp 30.000 im Schnitt über die ganze Saison wiederholen. Ich freue mich, ob die zweite Liga, das tut der gut. Und in zwei Wochen geht's da los und in 5, 6 Wochen in der Bundesliga.
Und wie ist es denn ausgegangen, Kalli? Kalli, wie ist denn Köln HSV für die, die uns jetzt ein bisschen später hören? Wie ist es ausgegangen? Was glaubst du? Ich liebe es.
2-2.
Matze, komm, was glaubst du? Steffen Baumgarts Rückkehr.
Ich sage 2-2 oder 2-1 für den HSV. Das ist so meine Einschätzung.
2-2 kannst du nicht nochmal tippen. Mach 2-1 für den HSV, da gewinnst du vielleicht.
Die Hamburger haben einen guten Sturm da jetzt. Sie haben ja nur Davy Selke noch vom FC rübergeholt. Plus Robert Glatzel vorne, ein sehr erfahrener Zweitliga-Torjäger.
Und auch erfolgreich, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass der HSV da dieses Jahr es endlich schafft und die Rückkehr in der Bundesliga klarzieht.
Und übrigens, das wollte ich nochmal sagen, das hatte mir übrigens Olaf Schröder, der unseren Podcast ja auch immer fleißig hört, hatte mir das
Olaf,
gesagt.
Olaf, wie wir ihn nennen, mit L-O-V-E.
Ja, der hatte mir gesagt, oder hatte mich darauf hingewiesen, daran siehst du mal, wie stark die zweite Liga ist, dass 5 der EM-Stadien in Deutschland Zweitligastadien waren oder beziehungsweise sind, ne? Berlin.
Das ist schön formuliert. Die stark die zweite Liga.
Hamburg, Köln und Düsseldorf. Die waren alle EM-Stadien. Krass, ne?
Die hatten 30.000 im letzten Jahr noch mit St. Pauli und mit Holstein Kiel, die kleinere Stadien. Es ist Köln dazugekommen durch den Abstieg, ne? Fortuna Düsseldorf hat die Relegation, die auch mehr Zuschauerkapazität haben. Also, die haben eine Kapazität. Ich bin der Meinung, dass sie den Rekord von knapp 30.000 so, ja, überholen können. Das sind einfach 7, 8 große Stadien. Das ist also, sagen wir mal, was zu den 4 größten Stadien neben den 2 Bundesliga-Stadien Dortmund und Bayern München. Hier hört ja eben noch Schalke mit dazu mit über 60 und danach der BSC mit über 70. Ne, das muss man so bei strengen Spielregeln. Ne? Und jetzt dann am Wochenende erst, das sind zwei Köln 50.000, ne, auch Hannover in Regensburg. Die Kiste wird auch voll sein, die sind noch 49 oder 50. Da geht die Post ab, glaubet mir.
Also, unterm Strich, es verabschieden sich von euch der Pressesprecher der zweiten Bundesliga, Rainer Kallmund, Matze die Kakerlake Knob und ich wünschen euch eine sehr schöne kleine Pause, ne? Eine sehr schöne kleine Sommerpause.
Ich bin der PR-Berater von Marco Correa. So. Und wer bist du, Tobi? Du bist der...
Ich bin einfach urlaubsreif. Ich bin Marcel urlaubsreif.
Du warst doch gerade in Barcelona und hast spanische neue Freunde. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das will ja schon wieder in Urlaub fahren. Mann. Aber das ist halt, weil du dir mit dem Podcast hier einfach die Taschen voll machst. So.
Ja, ich hatte wie Urlaub, ich war mit Christoph Daum, auch Wolfgang Bosbach, haben wir so eine Kreuzfahrt schon immer, ein bisschen die Leute jetzt unterhalten und jetzt geht's mit meiner Frau nochmal, mit Kind und Renten in meine Lieblingsecke nach ja, Norwegen, auch gute Spiele hatten wir da. Damals Arne Larsen Høgland, ich wurde ins Debrazet haben. Als Manager hat nicht geklappt, ich treffe da immer noch ein paar gute, sympathische, nette Fußballer und genieße diese wunderbare Luft, diese schöne Fjorde, leckeres Essen und jetzt wünsche ich euch auch einen schönen Urlaub.
Tschüss.
Viele Grüße an Rune Bratzett, Kalli, den besten Fußballer aller Zeiten. Tschüss.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.